Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Vielen Dank an dieser Stelle an Lea. Das Thema, was wir uns heute vornehmen, hat sich Lea gewünscht. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse. Danke, Lea, und danke natürlich an alle anderen, die uns immer mit guten Ideen versorgen. Manchmal machen wir auch unsere eigenen Ideen, aber manchmal und oft und gerne natürlich auch eure Ideen. Wir versuchen das immer so zu mischen. Ich habe hier eine kleine Notiz in meinem Telefon und klein ist natürlich absolut untertrieben. Sie ist riesengroß. Da sind eure Ideen drin, da sind Listen, da sind Vorschläge von mir, von Mai Höeng, von Büchern, die wir lesen, von Sachen, die wir gehört haben oder von Sachen auch, ja, wo du auch gerade forschst, ne, oder woran du gerade schreibst oder arbeitest.
Ja, also wir haben einfach so viel Input aus der Welt. Es ist unglaublich. Diese Liste wird niemals enden.
Ich glaube auch. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen hier in Achtsam darüber, was wir machen können, damit es uns allen besser geht, damit es uns individuell besser geht, aber eben auch ja, gesellschaftlich, damit es uns allen bei der Arbeit besser geht oder da, wo wir jeden Tag sind, in unserer Familie, in unseren Freundeskreisen, vielleicht auch in unseren Städten und Gemeinden und so weiter und so fort. Wir sind Dr. Mai Höeng. Du bist jetzt auch mittlerweile Dozentin, ne?
Ja, das ist eine große Freude von mir an Ausbildungsinstituten, beispielsweise in der Fortbildung von PsychotherapeutInnen ja zu dozieren, zu lehren. Das macht sehr viel Spaß, unter anderem zum Thema achtsamkeitsbasierte Psychotherapie. Und da ist es mir eine große Freude zu begeistern, dass die Leute auch ins Üben kommen und das mit den PatientInnen natürlich machen.
Außerdem ist sie Therapeutin, Psychologin, Buchautorin und natürlich Praktizierende der Achtsamkeit auf allen möglichen Ebenen. Also ihr seht, wir machen das wirklich Vollzeit quasi und mit ganz viel Liebe. Ich bin Diane Hielter, ich bin Moderatorin, ich bin Keynote-Speakerin, ich gebe Workshops zu dem Thema, ich bin auch Autorin zu dem Thema und Gründerin. Und ja, wir beschäftigen uns gerne viel und eigentlich ständig mit diesen Themen. Das nur so zum Thema Absenderkompetenz aus der Reihe. Wer seid ihr überhaupt? Wisst ihr jetzt Bescheid? Los geht's. Was ist denn überhaupt unser Thema? Was hat Lea denn vorgeschlagen? Nämlich, wie ist es denn, wenn man Angst vor Stille hat? Und das ist gar nicht mal so unterkomplex, haben wir jetzt gemerkt, weil man denkt so, ja, gut, meditieren ist für uns alle schwierig. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sich einfach hinsetzt und man hat absolute Stille im Kopf und ist glücklich und achtsam bis an sein Lebensende. Ne? Das ist eine Praxis, die wir hier üben, seit Jahren auch gemeinsam. Aber es gibt noch mal eine andere Dimension, ne?
Ja, viele Facetten irgendwie also bei der Recherche und habe ich gedacht, ach, schon wieder was gelernt, wie wundervoll.
Also warum könnten denn Menschen überhaupt Angst vor Stille haben? Was könnten denn die Gründe sein dafür?
Angst vor so einer inneren Unruhe, die immer wieder auftaucht, also ein Gedankenkarussell, also dass sie sich Sorgen machen, grübeln über die Vergangenheit oder die ganzen To-Dos, die dann auftauchen, dass Emotionen aufgewühlt werden, unangenehme Emotionen wie beispielsweise ja, Schuldgefühle, Scham oder so. Einsamkeit, auch Angst, alleine zu sein irgendwie so. Langeweile ist auch ein Grund, weil ich finde, dass wir sehr auch in dieser Gewohnheit drin stecken, gesamtgesellschaftlich oder auch auf individueller Ebene, so beschäftigt zu sein, dieses Busy-Sein, ja, also immer irgendwas zu tun, abzuarbeiten und da es ja jetzt auch so viele Möglichkeiten gibt, in dieses Multitasking reinzugehen, ist dieses Single-Tasking oder gar halt wirklich still und ruhig, das ist ja nicht so was Automatisches, ne? Und bei manchen Menschen löst das auch Unsicherheit aus. Also wenn jetzt erstmal nichts ist, kein Reiz von außen, dass Leute auch so ein Gefühl haben, irgendwie die Kontrolle zu verlieren.
Ich war gerade an einem Wochenende bei so einem Festival, wo wir viel, du machst ja auch Retreats, wir haben da viel meditiert und sind in die Stille gegangen, waren in der Natur. Also es gab auch Musik, es war schon auch ein Festival, aber wir haben viel so innere Arbeit gemacht bei diesem Festival. Und da auf der Rückfahrt bin ich mit ein paar Leuten im Zug zusammengefahren und die haben erzählt, dass sie mal so ein Stille wie Passana gemacht haben, wo man 10 Tage so schweigt. Und wie krass es war, wieder zurück in die normale Welt zu kommen. Und da fällt einem dann erstmal auf, also ich habe das noch nicht gemacht, sondern es hat eben eine Teilnehmerin mir erzählt und berichtet, da fällt einem erstmal auf, wie reizüberflutet wir eigentlich leben. Also Musik, Gerüche, Lärm, Werbung, Bilder, es flackert, es ist tatütata, es ist Musik. Überall kommen Reize in uns rein und wenn wir die mal nicht haben, genau wie du sagst, dann ist es womöglich ungewohnt und dann macht sich vielleicht so eine Leere breit, die unangenehm sein kann, ne?
Ja, weil sie auch so ungewohnt ist. Also wir kennen es ja quasi gar nicht mehr anders, wenn wir vor allem in so Städten leben oder so, ne?
Und Wahnsinn.
Immer ploppt irgendwas auf und da auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass das ja jetzt auch nicht die Norm ist.
Ja, also naja, doch leider schon die Norm, ne? Aber dass es für unser Nervensystem im Grunde nicht die Norm ist.
Nicht die Norm
ist,
genau, für unseren Körper.
Ja, unser Körper, unser Geist sind so, oh, was soll das die ganze Zeit? Und da habe ich jetzt auch ein neues Wort wieder von dir gelernt, nämlich das Stresstoleranzfenster. Kannst du das mal nochmal erklären, bitte?
Ja, das ist ein Konzept, was uns auch helfen kann, zu verstehen, warum es für einige Menschen so schwierig ist. Weil unser Nervensystem, das reguliert ja Stress und Erregung. Und wenn wir innerhalb dieses Stresstoleranzfensters sind, dann so diese Theorie oder das Konzept, dann fühlen wir uns wohl und ausgeglichen, sind aufmerksam und handlungsfähig. Ja? Und hier arbeitet unser Körper und unser Geist optimal. Wir können denken und auch auf Herausforderungen gut reagieren. Wenn wir aber außerhalb dieses Stresstoleranzfensters sind, in diesem, also könnt ihr euch vorstellen, wie so ein mittlerer Bereich, wenn wir irgendwie da drüber sind oder da drunter, da drüber wäre so eine Übererregung, so ein Hyperarousal, dann ist der Körper angespannt, ist in der Übererregung, in Alarmbereitschaft, das ist dann dieses Kampfflucht beispielsweise. Oder wenn wir dann da drunter geraten, nämlich in der Untererregung, Hypoarousal, dann fühlen wir uns wie betäubt, kraftlos, abgeschnitten, erstarren. Ja, der Körper schaltet in so einen Shutdown, ne, um auch zu beschützen. Und wie gesagt, wenn wir in der Mitte sind, ja, in diesem Stresstoleranzfenster, dann läuft alles optimal. Und wenn wir Stress auf einem Kontinuum betrachten, also von Stress, chronischer Stress, traumatischer Stress bis hin zu PTBS oder sogar eine komplexe PTBS, ja, da merken wir bei diesen Menschen, die sehr gestresst sind, die springen dann zum Beispiel in diese Untererregung oder in diese Übererregung und sind dann nicht in diesem Stresstoleranzfenster und da pendeln die Menschen dann hinterher. Und genau das zum Beispiel in der Meditation oder auch Achtsamkeit kann das tatsächlich passieren. Also wenn der Fokus nach innen kehrt, ja, Menschen fokussieren sich auf die Atmung, werden ruhiger, dann kann das dazu führen, dass sie zum Beispiel in so ein Hyperarousal kommen, total aufgeregt sind, eine hohe Muskelanspannung haben, schwitzen, total schreckhaft werden. Oder auch, wenn sie in diese Untererregung kommen, ne, dann sind sie auf einmal wie abwesend wirkend. Ne. Und dieses, wenn wir Stress auf diesem Kontinuum betrachten, dann heißt es nicht nur, Menschen mit PTBS können in diese Bereiche kommen, ja, wenn dann Stille herrscht oder so, sondern auch, ne, wenn du chronischen Stress oder traumatischen Stress hast, ja, das macht es dann so gefährlich, dann, wenn es ruhig wird und still.
Aber was macht man da? Wie geht man damit um?
Ja, also jemand, der im Hyperarousal ist, den willst du ja wieder in dieses Fenster bringen, dann würdest du beruhigende Übungen machen. Beispielsweise Atemübungen oder der Fokus muss auch nach außen. Dann, also ich bleibe jetzt mal in der Achtsamkeitspraxis, man könnte dann eine Gehmeditation machen oder sowas, damit diese Energie, diese überschüssige Energie rausgeht. Aber ich würde beispielsweise eine Atemübung mit den PatientInnen machen, also dass sie vor allen Dingen langsam ausatmen, ne? Weil oft ist es ja so, man kommt ja fast in so eine Hyperventilation. Bei dem Hypoarousal, wenn Leute total erstarrt sind, da muss mehr Kraft irgendwie so rein auch, ne? Da hilft es auch irgendwie, wenn sie so fast schon so dissoziieren, dann quasi so eine Orientierungsübung zu machen, ne? Was hören sie, was sehen sie und so weiter, ne? Das könnte man machen. Und wenn es um die Meditation geht, da haben wir mal eine Folge gemacht zur traumasensiblen Achtsamkeit. Da muss man die Meditation tatsächlich modifizieren. Also, weil oft ist es in den Meditationsübungen ja so, dass der Aufmerksamkeitsanker die Atmung ist, also einatmend und ausatmend und immer bei dem Atem bleiben. Aber bei Menschen, die da so reingeraten, da kann der Atem quasi wie so ein Trigger dafür sein. Und dann sollten sie die Augen zum Beispiel geöffnet lassen oder einen Stein in die Hand nehmen und die Aufmerksamkeit dahin lenken. Also es gibt, da könnt ihr euch die Folge nochmal anhören, wenn ihr das in die Suchmaschine eingebt, 36 verschiedene Formen, wie man so eine Meditation oder Achtsamkeitspraxis tatsächlich modifizieren kann.
Oh, interessant, spannend. Mhm. Aber wir wollen ja die Themen immer gerne auch von verschiedenen Seiten beleuchten, denn Stille kann ja alles Mögliche bedeuten. Also es kann einmal heißen meditieren, die Stille in der Meditation und während der Einkehr. Aber das kann ja auch bedeuten Stille im Miteinander zum Beispiel. Das kann auch irgendwas triggern, um mal dieses Wort wieder zu benutzen, wenn man sich ganz unwohl fühlt in der Stille mit anderen Menschen, ne?
Ja, da habe ich eine spannende Studie gefunden von Codenburg et al. 2011 im Journal of Experimental Social Psychology. Und die wollten gucken, wie sich kurze Pausen in Gesprächen auf soziale Bedürfnisse auswirken oder was so sonst die Folgen sind. Und die Idee von denen war, wenn ein Gespräch so smooth läuft, also so flüssig, ne, wenn man im Flow ist, dann ist es natürlich nicht nur Informationsaustausch. Also A sagt irgendwas zu B und dann geht es nur auf dieser Sachebene um Informationen, sondern die haben das so verglichen wie mit einem Tanz, also so eine kooperative soziale Aktivität, ne? Also der eine sagt was oder der eine macht einen Move, der andere macht dann wieder einen Move. Und das kann natürlich positive Emotionen hervorrufen, beispielsweise Zugehörigkeitsgefühl, Selbstwertgefühl, Gefühl von Kontrolle oder auch so eine soziale Validierung. Ne? Und deshalb mögen Menschen, wenn eigentlich nicht so Sprechpausen da sind. Aber die wollten das untersuchen, die wollten gucken, was passiert denn eigentlich, wenn da so Pausen in so einem Gespräch sind. Und in einer Studie, da sollten sich die Probanden ein Szenario durchlesen, wo sie dann sich in eine Figur so einfühlen sollten, die etwas, also die haben gesagt, das ist kontrovers. Ich fand das super diskriminierend, so ein Statement dann sagen. Also das war irgendwie so, ich denke, adipöse Menschen sollten im Bus für 2 Sitze zahlen. Mhm. Ja. Und in der einen Variation folgte auf dieses Statement eine kurze Pause. Da hat die Gesprächspartnerin nichts gesagt und dann so im Kaffee rumgerührt. Und in der anderen Variation, da war es so, dass das Gespräch direkt weiterging. Und das Ergebnis hat dann gezeigt, dass dieses fließende Gespräch viel mehr mit angenehmen, positiven Gefühlen verbunden war, wie eben Zugehörigkeit, Selbstwertgefühl, soziale Verbundenheit. Und diese kurze Störung, dieses Szenario, das hat eher so negative Emotionen hervorgerufen, wie so ein Gefühl von Ablehnung. Und in einer Variation von diesem Experiment sollten sich die Probanden ein Video ansehen, wo dann irgendwie 4 Minuten so eine Konversation war, so ein Gespräch, ja. Und in der einen Bedingung, da flowte das Gespräch auch und in der anderen herrschte dann für 4 Sekunden nur mal eine kurze Pause, ja. Und auch da hat sich im Ergebnis aber auch gezeigt, schon allein diese 4 Sekunden Stille haben bei den meisten Probanden dann so ein unangenehmes Gefühl hervorgerufen, sodass die Forschenden quasi so ein Fazit gezogen haben und gesagt haben, ja, wir Menschen sind doch sehr sensibel für soziale Ausgrenzungssignale, auch wenn das nur so kurze Pausen sind. Ja. Und diese Stille ist für die Menschen dann eher unangenehm gewesen.
Da hatten wir auch mal eine Studie dazu. Da wurde ausprobiert, wie Menschen sich fühlen, wenn sie ausgegrenzt werden. Also natürlich mit Absicht, ja, in einem Experiment. Und da wurden im Gehirn die gleichen Stresssituationen gezeigt oder die zeigten sich, was da im Gehirn passiert, war das gleiche, wie wenn man körperlichen Schmerz hat. Mhm. Also diese Ausgrenzungserfahrung ist wie echter physischer Schmerz. Daran fühle ich mich gerade erinnert bei dieser Studie, von der du eben erzählst. Ich finde das immer so interessant, wenn du ganz genau so aufdröselst, was genau da gemacht wird und was gesagt wird und so, weil man hat ja oft gar nicht die Zeit vielleicht, sich damit genau zu befassen, was in diesen Studien überhaupt passiert. Ne? Oft liest man irgendwelche Überschriften in der Zeitung, Studie sagt, lalala, und man weiß dann immer gar nicht, was da überhaupt eigentlich passiert ist. Deswegen finde ich das immer sehr interessant, wenn du uns das so genau erklärst, ne? Weil wenn man das vielleicht auch noch nie miterlebt hat, wie sowas gemacht wird, dann hat man gar keine Vorstellung, wie sowas überhaupt abläuft. Deswegen vielen Dank auch dafür. Stille kann also wirklich, wirklich unangenehm sein. Vor allem auch, wenn sie für etwas steht, wie zum Beispiel, wir haben es gelernt, eben soziale Ablehnung. Dann kann diese Stille gerade gefährlich sein für uns, ne? Also bedrohlich quasi.
Tatsächlich, ja. Noch eine Sache zu den Studien. Das ist mir auch wichtig, dass, wenn es passt, ne, das auch, auch so ausführlich zu sagen, weil daran seht ihr natürlich, wenn ihr nur die Ergebnisse lest und nicht wisst, was die gemacht haben, ja, dann kann man die auch nicht so gut kritisieren oder, ne, was bedeutet das eigentlich? Weil was hier natürlich fehlt, ist, dass es in einer realen Situation getestet wird, ne? Das eine war irgendwie, sie haben sich was durchgelesen, das andere war, sie haben es geguckt. Aber wie wäre das Ganze, wenn es eine Real-Life-Situation im Leben wäre? Das wäre zum Beispiel die Kritik an der Studie. Also guckt da immer mit einem kritischen Blick drauf.
Total interessant, absolut. Und genau, das kann man aber eben nur, wenn man weiß, was da überhaupt passiert. Ja, und diese Studien sind ja auch nie, wir wissen ja auch mittlerweile, die Wahrheit. Es gibt ja sowieso nicht die Wahrheit, sondern wir sind alle Individuen und der eine erlebt es vielleicht eher so und der andere so. Wir können halt nur sagen, okay, das hat jetzt die Studie ergeben unter diesen Voraussetzungen mit diesen Probanden und Probandinnen und so weiter. Dann gehen wir mal weiter, weil Stille wir haben es ja festgestellt, schon jetzt mehrfach, ist ja auch erstmal unangenehm aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil wir Stille nicht gewohnt sind. Ich kann übrigens noch einen Insight liefern als Radiomoderatorin, weil beim Radio darf ja auch keine Stille herrschen. Wir probieren das mal aus. Ich spiele ja eigentlich im Radio auch Musik. Es gibt dann Nachrichten, es gibt Geräusche, es gibt Werbung für andere Sendungen. Dann redet jemand und so weiter. Ich probiere das mal ganz kurz aus. Ist ungewohnt, ne? Wenn keiner was sagt, während man eigentlich gerade eine Sendung hört. Es ist komisch und unangenehm, aber ja, jeder, der schon mal angefangen hat zu meditieren oder Yoga zu machen oder irgend so eine Art von vielleicht Entspannungsübungen oder, wenn man auf sich selbst zurückgeworfen ist, dann ist das erstmal unangenehm. Und dann kommen vielleicht irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche unangenehmen Dinge, die man selber mal gesagt oder getan hat, die jemand anders gesagt oder getan hat, irgendwelche Situationen, die vielleicht auch gefährlich waren oder blöd oder. Es prasselt auf jeden Fall oft so einiges auf einen ein, ne?
Ja, Gedanken, Gefühle, Impulse, wie du es eben schon genannt hast. Aber ich finde, da ist ja auch das große Potenzial oder die Möglichkeiten und Chancen, wenn wir lernen, auch mit dem Unangenehmen zu sein. Ja, also, dass wir nicht denken, oh Gott, das killt uns oder so, ja. Und wir sind halt eben mehr als nur irgend so ein Impuls oder so ein Gedanke. Ja, wenn wir dabei bleiben, dann sehen wir, das ist wie so ein Fluss, ja, unser Bewusstsein. Die ganze Zeit sprudelt es und blabbert und blubbert und irgendwie so. Und da sind unangenehme Sachen dabei. Aber dann zieht das wirklich wieder weg, weil nichts kann einfach so ewig bestehen bleiben. Und das ist ja etwas, was ich auch selbst, also neben diesen ganzen Studien, die man da irgendwie dazu auch liest natürlich, aber durch so eine stabile Meditationspraxis oder Achtsamkeitspraxis. Ich finde, ich habe total auch an Selbstvertrauen gewonnen. Oder also wirklich das Vertrauen in mir, dass ich weiß, aha, das ist jetzt nur so ein Phänomen, aber das wird auch aufhören und dann geht es irgendwie weiter. Oder ich kann mit diesem unangenehmen Gefühl sein. Und wenn wir das in einer kurzen Sitzmeditation üben, 10 Minuten, ja, dann sind das so kleine Übungen, die uns auch darauf vorbereiten für auch größere unangenehme Erfahrungen, die wir im Leben haben. Weil da können wir uns ganz sicher sein, nichts wird immer alles super perfekt und smooth ablaufen oder so, ne? Und wenn wir aber mit uns und dem sein können, was so schwierig ist, ja, dann bereitet es uns ein Stück weit auch auf diese anderen Themen von außen vor.
Stille macht uns stark, kann man sagen.
Ja, ja.
Ja. Und ganz schön, dass du das eben auch nochmal so aufgedröselt hast. Das Wort Selbstvertrauen ist ja oft auch negativ konnotiert, wenn man sagt, na, du hast ja ein richtiges Selbstvertrauen, ne, dass du hier sowas machst. Na, ist ja toll und so. Aber es bedeutet im Grunde, sich selbst zu vertrauen. Und das finde ich ganz schön, dass du das eben nochmal so gesagt hast. Denn wenn man in Stille sitzt und weiß, dass auch diese unangenehmen Gedanken und Gefühle und Vorwürfe und Selbstvorwürfe und Scham und Schuld und all das, was eventuell in unserem Rucksack ist, in unserem metaphorischen, was wir mit uns rumschleppen, was wir alle mal mehr und mal weniger haben, wenn wir damit in Stille sitzen, so sagt man ja, das ist ja so ein Ausdruck, so in Stille zu sitzen, auch wenn man vielleicht liegt oder geht, lernt man sich selber kennen und zwar auch mit diesen ganzen Sorgen und Ängsten und dem Katastrophisieren und allem, was wir sonst so falsch gemacht haben oder nicht perfekt gelaufen ist. Man lernt sich selbst zu vertrauen, dass man auch mit der Stille sein kann und man wächst daran. Das finde ich so ein schönes, ja, eine schöne Erkenntnis, etwas, was ich auch, und du hast es ja auch eben gesagt, was wir selber auch ja gelernt haben überhaupt in unserer Achtsamkeitspraxis, was wir eben auch nicht nur theoretisch aus Büchern haben, sondern selber jeden Tag machen, dass wir sagen, oh, heute war es vielleicht ein bisschen hart zu sitzen in Stille, aber ich habe es gemacht, ich kann mir selbst vertrauen. Und dann kannst du noch was vom Default-Mode-Netzwerk erzählen.
Wow.
Das ist wieder so ein schöner Angeberbegriff, ne?
Mit dem man so angeben kann. Die nächste ankommt, ja, das Default-Mode-Netzwerk. Das ist quasi so die Standardeinstellung in so einem Computer. Wenn da jetzt keine spezifische Aufgabe ist, mit dem sich unser Gehirn befassen muss, dann läuft das einfach so die ganze Zeit nebenher. Und das ist ein Netzwerk aus Gehirnarealen. Und das ist für selbstbezogenes Denken zuständig. Also unser Geist hat die Gewohnheit, immer wieder von einem Thema zum nächsten zu springen, an die Vergangenheit zu denken, an die Zukunft, ne? Und in diesen ganzen Themen geht es eigentlich immer um uns, also ne, unsere eigene Identität, unsere Sorgen, unsere Emotionen und so weiter und so fort. Und das ist quasi dieser Zerstreuungsmodus. Und Studien haben gezeigt, dass genau diese Aktivität dieses Netzwerks durch Meditation reduziert werden kann. Also unser Geist schweift weniger ab und es geht wirklich im Grunde genommen weniger um dieses Ego, um uns selbst, sondern wir können uns öffnen, ja, auch für andere Erfahrungen und so. Und das finde ich auch schön, dass wir nicht mehr so egozentrisch sind, sondern dass wir lernen, es gibt auch noch was anderes.
Das ist aber doch auch wieder ironisch, weil es doch heißt, dass Achtsamkeit und Meditation sehr selbstzentriert sind. Tatsächlich sorgt aber Meditation dafür, dass wir weniger selbstzentriert sind.
Ja, und ich denke mal so, deshalb ist es so wichtig, diese Erfahrungsebene mit reinzunehmen. Wenn wir das alles nur so deskriptiv beschreiben, so ja, du nimmst dir Zeit für dich selbst irgendwie so, dann sagen ja auch Kritiker so, boah, du bist da so voll Ego drauf. Aber die Studien, die zeigen das ganz klar. Und letzten Endes, wenn wir uns hinsetzen, diese Meditationen üben, ja, dann sehen wir, oder wir erfahren das ja, du ja auch, ne, in Metta und alles so, ne, da ist noch so viel mehr, da ist so viel mehr in der Welt, ne, und wenn dieses Rauschen mal endlich verschwindet, oh, Sorgen und so weiter, ne, dass wir so andere Empfindungen haben, so ein Gefühl von Verbundenheit. Und da komme ich auch zum nächsten Punkt. Wir finden das eigentlich in fast allen Religionen oder spirituellen Praktiken, dass es irgendeine Form gibt. Das muss ja nicht die Sitzmeditation sein, aber Kontemplation oder so weiter, ne? Übungen, wo es darum geht, in die Stille eigentlich zu kommen, ne? Den Geist zu beruhigen, ne? Damit wir, irgendwo habe ich das mal so gelesen, das Grundrauschen des Geistes irgendwie dämpfen können. Einerseits irgendwie nach innen einkehren, aber dann eigentlich, um uns dann wieder öffnen zu können. Das können dann so zum Beispiel transzendente Erfahrungen sein, irgendwie so eine Verbundenheit mit Gott oder so. Aber dann geht es ja auch nicht nur um dich, sondern du siehst da etwas Größeres oder auch so, manche sagen auch mit so einer tieferen Wahrheit irgendwie in Kontakt zu kommen, ne? So zum Beispiel Interbeing hatten wir schon oder so, ne? Oder dass das Ego aufgelöst werden kann. Das hört sich in der Sprache, wenn man das so sagt, alles super wild an. Aber wenn ihr das übt und auch dabei bleibt, ne? Wenn diese erste Welle von katastrophisierenden Gedanken und Sorgen mal vorbei ist und immer weniger wird, dann kann man sowas erfahren, ja.
Nur ganz kurz nochmal, weil du Interbeing gesagt hast, falls ihr die Folge noch nicht kennt, dann geht auf deutschlandfunknova.de. Ich kann die auch nur sehr empfehlen. Das ist auch, also ne, manche Folgen bleiben einem ja mehr im Gedächtnis als andere. Und die Interbeing-Folge, die liegt mir sehr am Herzen. Hört doch vielleicht nochmal die Interbeing-Folge oder Intersein haben wir sie, glaube ich, genannt. Auf deutschlandfunknova.de einfach in die Suchleiste da eingeben. Und da geht es eben darum, wie wir alle miteinander verbunden sind. Also wenn ihr jetzt sagt, eine Erfahrung nach was Göttlichem, das klingt mir hier ein bisschen zu komisch, ja, dann hört die Interbeing-Folge, weil das ist gar nicht irgendwie esoterisch, sondern sehr praktisch und spirituell gleichzeitig, wie ich finde, und nach gerade biologisch auch. Und da ist dieses Transzendente eben dabei. Wir sind nun mal alle von etwas Größerem irgendwie beseelt. Das ist halt einfach so. Wir sind ja nicht nur einfach die Summe der einzelnen Teile, also so Knochen und Haut und so Haare oder so. Wir sind ja alle mehr. Und weil du das gerade eben erwähnt hast, wollte ich das nur noch mal ganz kurz zusammenfassen quasi. Du hast eine Studie auch mitgebracht, wie die Wahrnehmung von Stille eine positive Wirkung haben kann. Und es geht ja darum, dass man Angst hat vor der Stille, aber Studien sagen, ne, heißt es dann für uns, geh durch den Schmerz und es lohnt sich?
Die haben das, also das ist eine schöne, spannende Studie, fand ich, Pfeiffer und Whitman 2020 erschienen in der Frontiers of Psychology. Die haben unterschiedliche Bedingungen und Kontexte untersucht, wo Stille auftreten kann. Beispielsweise so eine Wartesituation, wo Teilnehmende wirklich real warten mussten, für über 7 Minuten lang, ja, in einem Raum. Oder manche, die waren in der sogenannten Just-Think-Bedingung, also einfach nur denken. Denen wurde gesagt, die sollen knapp 6,5 Minuten lang in einem Raum ihren eigenen Gedanken nachgehen. Oder in einer Bedingung, haben ganz viel ausprobiert, Stille nach so einer tiefen Entspannung, wo es dann Musik gab, also dass sie dann weiterliegen und einfach still, also ruhig sein sollten. Dann gab es noch Stille nach so einer Seminardiskussion und am Ende noch eine Bedingung, reine Stille, also ohne dass vorher irgendein Element war, das dann einfach nur ruhig war. Und das Ergebnis hat gezeigt, dass eigentlich im Grunde genommen alle Bedingungen vom Zeitempfinden her relativ schnell verging, also das sagten die TeilnehmerInnen. Bei der tiefen Entspannungsmusikgruppe war das so, oder Bedingung, dass sie empfanden, dass die Zeit irgendwie langsamer verging. Aber bei TeilnehmerInnen, die besonders entspannt waren nach der Übung, die hatten eher das Gefühl, die Zeit vergeht schnell, weil die wahrscheinlich eher in so einem Flow-Zustand waren. Und insgesamt kann man sagen, die Wirkung war relativ positiv. Also bis von so ein Gefühl von Entspannung zu haben, aber auch, dass sie so eine bessere Stimmung hatten, weniger erregt waren. Und das ist irgendwie, ja, es fördert halt diese Orientierung auf den gegenwärtigen Moment. Und dieser Effekt hat sich vor allen Dingen verstärkt, wenn sie von Natur umgeben waren. Also wenn wir in der Natur sind, ja, dann werden diese positiven Effekte von Stille sogar noch erhöht. Also nochmal so als Gegensatz zur Studie zu diesem, es ist irgendwie immer nur so unangenehm oder so. Es kommt darauf an, wo wir so sind, ja, da wird es auch als angenehm empfunden.
Ja, es kommt ja auch darauf an, welche Bedürfnisse ich habe. Ne? Wenn ich wirklich total reizüberflutet bin und achtsam in mich reinhöre, dann weiß ich vielleicht auch, dass mir Stille gerade ganz gut tun würde. Auch wenn ich weiß, dass dann erstmal die unangenehmen Gedanken auf mich einprasseln, wenn ich das alles weiß, weil ich mich damit vielleicht schon viel beschäftigt habe, dann ist das ja auch gar nicht mehr so bedrohlich, finde ich.
Ja, man hat ja ein Gefühl von Kontrolle dann. Man weiß ja, dass das kommt und das gibt einem Kontrolle. Aber wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist es ja irgendwie so eine Ungewissheit. Oh Gott, was passiert jetzt? Prasselt es komplett auf mich ein. Ne?
Das ist so, wie wenn der Arzt beim Impfen sagt, es piekt jetzt gleich ganz kurz. Dann weiß ich, es piekt jetzt gleich ganz kurz und dann weiß ich, dass es gleich wieder vorbei ist oder was auch immer der Arzt da macht oder die Ärztin, wenn der mich oder die mich vorwarnt, dann weiß ich ja, okay, das geht ja aber gleich wieder vorbei und so ist es vielleicht bei der Stille auch. Wenn ich weiß, dass da die katastrophisierenden Gedanken auf mich einprasseln, dann kann ich damit umgehen und sagen, hallo, ne, wir haben ja auch oft darüber gesprochen, dass wir mit den Gedanken auch reden können und sagen, ja, da seid ihr jetzt alle wieder, aber ich lasse euch los, this too shall pass und so weiter. Ne? Also je, ich sag mal, achtsamkeitsprofessionell wieder rangehen, desto besser können wir dann die Stille, glaube ich, auch genießen. Was ist denn, wir haben ja eben schon Stille im Zusammenhang mit sozialer Ablehnung erwähnt. Was ist denn mit Stille in einer Beziehung? Das kann ja auch je nach Interpretation ganz dolle wehtun oder sehr angenehm und geborgen sein, ne?
Ja, das finde ich eine super spannende Frage. Da könnt ihr ja auch gerade mal in euch reinhorchen, so als Reflexionsfrage. Wie geht es euch eigentlich mit Stille in romantischen Beziehungen? Ne? Das kann, natürlich, es kann ein Zeichen sein von Liebe, Verbundenheit, Vertrauen, ne? Wenn man gemeinsam still sein kann oder aber auch Ärger. Ne? Es gibt ja auch in unserer Sprache, wie es verankert, Schweigen ist Gold oder Silence Treatment, also so eine unangenehme, awkward Stille und Einflussfaktoren sind natürlich auch, ne? Welche Emotionen liegen zugrunde, welche Motivationen und Absichten. Ne? Aber ich habe eine Studie auch dazu gefunden.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Of course.
Stille und ihre Motivation und die Folgen in romantischen Beziehungen von Weinstein et al. 2024 in Motivation und Emotion erschien das. Und die haben mehrere Studien durchgeführt bei Studierenden und Erwachsenen. Und die sollten sich an Momente der Stille in aktuellen oder auch vergangenen romantischen Beziehungen erinnern. Und da wurden die Gründe für das Schweigen abgefragt oder auch das Gefühl von Nähe zum Partner, zu der Partnerin, das Autonomie erleben, also ob sie das Gefühl hatten, irgendwie unter Bewertung zu stehen oder Druck irgendwie ausdrücken zu wollen oder so. Wohlbefinden, also zum Beispiel Glück. Ne? Und die haben dann differenziert in verschiedene Arten von Stille, was ich auch wieder, mein Nerd-Teil in mir war schon wieder, wow, was es nicht alles gibt. Ja. Also einmal haben die gesagt, es gibt eine intrinsisch motivierte Stille. Das ist, wenn man einen eigenen Wunsch hat, um sich mit dem Partner zu verbinden, also ganz freiwillig als Ausdruck von Intimität und gegenseitigem Verständnis. Dann gab es so eine Form, die heißt introjektierte Stille. Also das ist so ein selbst auferlegtes Schweigen aus so einem inneren Druck heraus. Etwa weil man Angst hat vor einer Bewertung, also wenn man jetzt irgendwas Doofes sagt oder so, dann lieber gar nichts sagen oder so einen Konflikt zu vermeiden. Dann als dritte Form gibt es eine extern motivierte Stille. Schweigen als Mittel zur Kontrolle. Also zum Beispiel, wenn man den Partner bestrafen will, also wirklich so Silence Treatment, ne? Oder eine spontane Stille. Das ist ein Schweigen ohne irgendeine bewusste Motivation. Das passiert halt einfach. Ne? Und Stille kam häufig vor und die Teilnehmenden konnten sich besonders gut an intrinsisch motivierte oder auch spontane stille Momente erinnern. Und die spontane Stille, die wurde eigentlich sehr neutral und auch positiv erlebt. Also nie irgendwie negativ oder so. Am bereichertsten fanden die Menschen intrinsisch motivierte Stille. Und die fördert wohl tatsächlich Intimität, das Gefühl von Verbundenheit, so eine richtige Selbstentfaltung, ohne Druck, auch ohne Worte irgendwie sein zu können. Aber diese introjektierte Stille, das war ja dieses um den, also weil man Angst vor Bewertung hat oder um Konflikte zu vermeiden, das war eher geprägt von Angst und Hemmung. Und externe, erzwungene Stille, das hat sich natürlich auch negativ ausgewirkt, negativ auf das Bedürfnis nach Verbundenheit. Und ja, also krass, was es alles für Formen von Stille gibt, ne?
Es gibt gar nicht nur eine Stille.
Nein.
Total interessant. Es ist total interessant, weil ich jetzt, während du sprichst, natürlich sofort, wie unser Gehirn das immer so macht, Beispiele in meinem Leben suche. Und mir ist eine lustige Geschichte eingefallen. Dadurch, dass ich ja auch Achtsamkeitspraktizierende bin, ja, ziehe ich ja meinen Freund da auch immer mit rein. Nicht immer, aber manchmal. Und wir haben mal so eine intrinsisch motivierte Stille als Partnerübung gemacht. Ich habe gesagt, pass auf, ich stelle den Wecker. Ich habe das irgendwo gelesen und ich wollte es ausprobieren. Wir sollen uns 5 Minuten schweigend einfach in die Augen gucken und nichts machen. Das ist ganz schön lange übrigens, kann ich berichten. Aber jetzt kommt die Pointe der Geschichte. Irgendwie ist mein Wecker, hat es nicht angenommen. Also ich habe 5 Minuten eingestellt, aber irgendwie habe ich dann vergessen, den Knopf zu drücken oder ich weiß es nicht. Das heißt, wir guckten und guckten und schwiegen und schwiegen und guckten und guckten und schwiegen und irgendwann war er so, 5 Minuten sind doch schon lange um. Ich so, meinste? Und guckte dann so auf die Uhr und wir haben bestimmt so 8 Minuten oder so gemacht.
Witzig. Anstatt 5,
weil ich irgendwie das mit dem Wecker nicht richtig gemacht habe. Wir haben so gelacht danach, aber es war tatsächlich, obwohl es intrinsisch motiviert war, also wir wollten ja diese Übung machen, um zu gucken, was passiert, war es trotzdem echt ein bisschen anstrengend auch. Also es war schön, aber es war auch anstrengend, weil irgendwann denkt man so, okay, ich muss jetzt mich bewegen oder was sagen oder atmen oder lachen oder irgendwas. Ne?
Ja.
Das kennt man ja beim Meditieren auch, dass man irgendwann so das Gefühl hat, so, ich muss jetzt hier mich wieder bewegen oder irgendwas.
Ja, aber sich angucken ist ja auch so schwierig. Ich glaube, was die hier auch so meinen, ist zum Beispiel, man sitzt und jeder ist so ein bisschen für sich und das ist auch okay oder so. Ne?
Okay.
Also, aber ich kann das auch voll nachvollziehen. Und mein ForscherInnen, mein Wissenschaftsherz, wo ich wirklich unbefriedigt war, ist, ich habe nach einer Studie gesucht, mit Stille und Verbundenheit, weil ich die Erfahrung auf Retreats oder Achtsamkeitstagen oder selbst wenn ich selbst etwas gestalte oder teilnehme, ist, wenn Stille so im Einvernehmen ist, das erinnert mich nämlich gerade an diese intrinsisch motivierte Stille, wenn wir sagen, okay, während des Essens sprechen wir nicht miteinander, das mache ich auch in der Gruppentherapie, ne, dass es so stille Phasen gibt, oder Gehmeditation, Sitzmeditation, bei vielen Menschen, ne, und eigentlich redet man ja nicht miteinander, aber nach diesen Tagen oder nach dieser Praxis erlebe ich selbst, und das sagen auch viele TeilnehmerInnen wieder, dass so eine starke Verbundenheit da ist, und wir machen zwar irgendwas, aber wir tauschen uns ja gar nicht aus, und oft haben wir ja dieses Bild, boah, erst wenn wir uns alles erzählt haben, erst dann sind wir uns nah, aber dass Stille auch wie so ein Kleber sein kann für Verbundenheit, und leider habe ich keine Studie gefunden, die das irgendwie belegt, was ich so erfahren habe.
Aber ja, auch ein schönes, ja, einfach so sein, so existieren miteinander, ne?
Ja.
So eine Verbundenheit durch Stille, wie schön. So, jetzt sind wir natürlich doch wieder bei schöner Stille gelandet. Es begann mit Angst vor Stille und das nicht aushalten zu können, aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass es sich doch lohnt, damit zu beschäftigen. Hast du jetzt eine Übung mitgebracht, die, wo du einfach gar nichts sagst?
Das wäre witzig gewesen. Nee, ich habe eine Übung mitgebracht, wo ihr dann quasi, wenn ihr in der Stille seid, naja, was machen könnt, ne, damit ihr wisst, was ihr machen könnt.
Ja, das ist ja eine, wie so ein Geländer, an dem man sich festhalten kann.
Genau.
Dann, ne? Schön. Also ja, danke wie immer, dass ihr achtsam mitgestaltet, achtsam@deutschlandfunknova.de, falls ihr auch noch Ideen habt oder Vorschläge. Wie gesagt, wir können sie nicht alle immer erfüllen, weil es manchmal nicht passt, weil es nicht genügend Studien gibt. Ihr seht, manchmal hat Mahjong auch nicht mal die Studien gefunden, die sie gerne gehabt hätte, weil die Welt ist dann doch nicht so, wie wir sie immer gerne hätten. Aber wir geben uns Mühe, wir schreiben sie auf und manchmal gibt es auch übrigens schon Folgen. Dann guckt einfach auf deutschlandfunknova.de nach, gerne ins Archiv und scrollt euch da in die absolute Stille. Da könnt ihr scrollen ewig. Wir haben so viele Folgen wirklich in den letzten Jahren gemacht. Also bevor ihr schreibt, vielleicht auch einfach gucken, weil ganz wahrscheinlich gibt es die Folge schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Nun auch wieder. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt die Stille genießen. Habt vielleicht nicht mehr so viel Angst, weil ihr sie wahrnehmen könnt, weil ihr ja, sie genießen könnt, obwohl es vielleicht manchmal unangenehm ist. Das Leben ist auch manchmal ein Paradoxon. In diesem Sinne, macht's euch gemütlich und guckt mal, ob jetzt vielleicht die Übung von Mai Hong euch irgendwie helfen kann und ein Geländer in der Stille geben kann. Wir freuen uns natürlich auf Feedback und wenn ihr diese Folge teilt, weil Stille ist auf jeden Fall eine gute Sache, die wir alle individuell, aber auch als Gesellschaft, als weltweite Gesellschaft brauchen. Dann sage ich Mai Hong und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation für stille Momente. Nimm eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper, zur Ruhe zu kommen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Du kannst innerlich mitsprechen: ein, aus. Einatmend sehe ich vor mir einen strömenden Fluss, auf dem die Blätter eines Baumes davontreiben. Ausatmend beobachte ich diesen treibenden Fluss vom Ufer aus. Einatmend lege ich jeden Gedanken oder jedes Gefühl, das gerade kommt, auf eines der treibenden Blätter. Ausatmend beobachte ich diesen Strom an Gedanken und Gefühlen, wie sie sanft davongetragen werden. Einatmend beobachte ich die Stille. Ausatmend lächle ich der Stille zu. Im Anschluss, wenn die Übung vorbei ist, noch in dieser Stille verweilen und nachspüren, wie sich das auf deinen Körper auswirkt, wie sich dein Geist langsam und sicher beruhigt. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge. Wir kommen zum Ende dieser Übung. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.